Ja, sehr schön gesagt.
Irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht.
Das wird sich so viel stärker auch dynamisch verändern, unsere Arbeitswelt.
Das ist ein schöner Ausblick.
Ich hatte das auch schon gehört.
Wir haben dann auch noch eine Zeit, die wir in Gesundheit, auch in Rente verbringen.
Ja, finde ich einen gangbaren Weg.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 10 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hallo Anja. Du liebe Anja, ich habe uns heute jemanden ganz Besonderen mitgebracht. Wir sind ja schon lange auf der Suche und heute haben wir jemanden. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Ruth Maria Schüler. Schön, dass du da bist, liebe Ruth.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Das war ja ein ganz tiefer Wunsch von mir, dem wir da gefolgt sind.
Ja, du bist nämlich Ökonomin für soziale Sicherung und Verteilung am Institut der Deutschen Wirtschaft. Und damit bist du genau die richtige Expertin, um uns und unseren HörerInnen tiefe Informationen zum Thema Rente und Rentenversicherung zu geben. Wir beleuchten das Thema immer mal wieder und ich bin ja seit 12 Jahren in der Branche und leidig geplagt quasi täglich mit dem Thema, wenn man so will. Und ich finde es ganz spannend, was so die Wissenschaft dazu zu sagen hat, wo wir da auch hingehen. Ich habe da so eine fundierte Laienmeinung, würde ich mal sagen. aber total schön, dass du heute da bist, um uns mal da vielleicht einen tieferen Einblick zu geben.
Ich freue mich sehr. Mhm.
Wie kam es dazu, dass du zur Expertin für dieses Thema geworden bist?
Ja, also ich bin ein Kind der späten 80er Jahre, womit ich als 2001 die uns allen bekannte Riester-Reform verabschiedet wurde. Genau in dem Alter war mich so zu beginnen, mich politisch zu interessieren und dann war natürlich auch das Wort so demografischer Wandel ganz, ganz groß und immer wieder in der medialen Debatte, was dann dazu geführt hat, dass ich tatsächlich in meinem Studium mich im Master auf das Thema demografischer Wandel, also so was sind die Auswirkungen und die Konsequenzen des demografischen Wandels, fokussiert habe, dazu in Schweden einen Masterstudiengang gemacht habe. Und damals dachte so, die ganze Lösung liegt eigentlich darin, dass wir uns den Anfang angucken. Also wie kriegen wir Menschen, Personen in qualifizierte Berufe, so dass eben ja Wirtschaftswachstum, Produktivität von ganz Anfang an irgendwie gefördert werden kann. Habe dann eben ganz lange mich mit Bildungsökonomik und Arbeitsmarktökonomik beschäftigt, auch in meiner Promotion. Und dann vor 5 Jahren sozusagen so diesen Schwenk zurück zu der Ursprungsfrage, was macht der demografische Wandel mit unserem sozialen Sicherungssystem gemacht, nachdem ja 20 Jahre das System nach diesen Reformen Anfang der Nullerjahre in eine andere Richtung gelaufen ist.
Genau. Könntest du uns und den HörerInnen noch mal kurz erläutern, was mit dem demografischen Wandel gemeint ist? Also was versteckt sich dahinter?
Ja, sehr gerne. Also ganz kurz gesagt, es ist so, dass die deutsche Bevölkerung altert. Also wir haben in den 50er und 60er Jahren sehr, sehr hohe Geburtenraten gehabt. Also viele Kinder pro Frau im gebärfähigen Alter, so misst man das. Genau. Und dann nach den 60ern oder in den 60ern mit der Pille eben dann diesen Pillenknick erlebt. Das heißt, jetzt haben wir eine Geburtenrate von 1,3, 1,4 Kindern pro Frau. Und ja, das führt eben dazu, dass wir immer mehr ältere Menschen haben im Vergleich zu immer weniger Kindern, die geboren werden und nachkommen. Und dazu kommt noch, dass eben die Lebenserwartung auch immer weiter steigt. Also wir als deutsche Bevölkerung auch immer älter werden. Und insgesamt ist es so, dass wir sozusagen jetzt nicht geschrumpft sind als deutsche Bevölkerung, eben daran liegt, dass wir auch verstärkt Zuwanderung aus dem Ausland haben und das den Bevölkerungsstand dann mehr oder weniger stabil halten konnte. Und die Babyboomer hatte ich schon im Eingang erwähnt. Die sind eben jetzt so in diesem Alter gerade dann auch auf das gesetzliche Renteneintrittsalter zuzugehen oder es schon erreicht zu haben. Das heißt, dann auch bald in das System der gesetzlichen Rente beziehungsweise in den Bezug einer Rente zu kommen.
Ja, also das habe ich oft in meinen Beratungsgesprächen, also eben genau das, wir werden immer älter. Also die Gesundheit hat dazu geführt, dass wir es schaffen, immer älter zu werden und damit auch immer länger quasi eine Rente beziehen, aber unten es immer weniger Menschen gibt, die eigentlich in das System einzahlen. Und man spricht ja häufig je nach Studienlage darüber, dass es mal eine Zeit lang so war, dass auf einen Rentner quasi 4 Beitragszahler kamen. Und ich finde, die Zahlen verschieben sich da, ab wann denn eigentlich auf einen Rentner 2 Beitragszahler kommen und ab wann das Verhältnis eigentlich kippt und quasi auf einen Beitragszahler 4 Rentner kommen. So was, ich finde, da gibt es ja lustige Memes zu.
Ja, genau. Das sind dann immer die, wie viele Rentenbezieher Schuld hat dann der eine Beitragszahler. Und das misst man dann so am alten Quotienten, also an der Anzahl an Personen im Ruhestandsalter im Vergleich zum der Anzahl der Personen im erwerbsfähigen Alter. Und ja, wenn wir da auf die Zahlen des Statistischen Bundesamts schauen, du hattest das gerade schon erwähnt, dann sehen wir jetzt uns noch so 33 Rentnerinnen bzw. Rentner auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter. Und so innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre wird das dann eben auf 44 Rentnerinnen und Rentner auf 100 erwerbsfähige Personen steigen. Und da ist natürlich die Frage dann in einem Umlageverfahren, darüber werden wir bestimmt ja auch noch sprechen, wie unsere gesetzliche Rentenversicherung organisiert ist, ja, ist das eben eine Herausforderung für das System, wenn dieses Gleichgewicht sich immer stärker zu den Personen verschiebt, die eben Leistungen aus dem System erhalten.
Ja, das kommt in meinen Beratungen auch ziemlich häufig, dass viele Menschen denken, dass das Geld, was heute in die Rentenversicherung eingezahlt wird, wie auf einem Konto oder wie in einem Sparvertrag angelegt wird. Und wenn sie denn dann in Rente gehen, dann ist das Geld da und dann bekommen sie dann das, was auf dem Rentenbescheid steht, auch wirklich ausgezahlt. Aber du hast es schon gesagt, es ist ja ein Umlageverfahren. Das heißt, Geld, was heute eingezahlt wird, wird auch direkt wieder ausgezahlt an heutige Rentner. Und das führt dazu, dass ich häufig sage, der Rentenbescheid ist eigentlich das Papier nicht wert, auf dem er steht. Denn am Ende ist die Frage, wie viel Geld ist denn später mal in den Kassen, wenn wir in Rente gehen, das dann wirklich ausgezahlt werden kann. Und wenn halt einfach kein Geld da ist, kann auch nichts ausgezahlt werden. Und dann ist es schön, dass ich einen Anspruch von 2000 Euro habe. Wenn aber nichts da ist, dann ist das immer ziemlich nichtssagend, finde ich. Ja, ich finde, das ist ein großes Problem im System, dass einfach vielen Menschen gar nicht klar ist, wie die Rente finanziert wird und welche Unsicherheiten da eigentlich hinterstecken. Und du hast die Babyboomer schon angekündigt, also so für alle HörerInnen da draußen, das sind die Geburtenjahrgänge 1955 bis 1969, circa je nachdem, was man schaut, variiert das so 1-2 Jahre, die jetzt so nach und nach in Rente gehen. Und meine Mutter ist Boomerin, die ist 58 geboren, die ist schon in Rente. Und da haben wir jetzt immer mehr. Und was bedeutet denn diese demografische Welle für die Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen?
Ja, also gerade jetzt diese Welle, die auf uns zurollt. Also niemand hat sich entschieden, wann und wo er oder sie geboren ist. Ist ganz klar, und das erlebe ich häufig, dass das so ein bisschen dann als so Angriff empfunden wird. So ist es nicht gemeint, sondern es ist natürlich so gemeint, ja, diese große, große Gruppe an Personen kommt jetzt in dieses System, über das wir eben gesprochen haben, das eben durch die finanziert wird, die weiterhin einzahlen, die viel, viel weniger sind als sozusagen die sind nicht weniger als die in Rente gehen, aber im Verhältnis ist es eben so, dass dann die Last der Rentenzahlungen auf viel, viel weniger Menschen verteilt werden muss. Und wir haben in unserem Rentensystem eben über das Umlageverfahren eigentlich nur 2 Parameter, die das steuern. Und das ist zum einen eben der Beitragssatz, also wie viel meines sozialversicherungspflichtigen Einkommens zahle ich eben ein. Und auf der anderen Seite eben das Sicherungsniveau, was sozusagen dann bemisst, wie viel Rente am Ende ausgezahlt werden kann. Und wenn jetzt eben immer weniger Leute einzahlen, immer mehr Leute Rente beziehen, muss entweder zwangsläufig dieser Beitragssatz steigen, was zu einer Belastung für die Leute führt, die im Moment im Erwerbsleben stehen, weil am Ende das bedeutet, ich bekomme weniger raus, wenn meine Abgabenlast höher ist. Oder auf der anderen Seite bedeutet es, die Rente sinkt. Und was wir politisch im Moment beobachten, ist, dass eben dadurch, dass diese Gruppe natürlich auch nur große Kraft hat, weil es viele Personen sind, die dann auch politisch ein Gewicht haben, dass wir sehen, es führt dann dazu, dass wir eine starke Tendenz dazu haben, das Sicherungsniveau zu halten, indem wir gesagt haben, okay, das wird jetzt weiter bei 48% gehalten. Das ist ja auch ganz aktuell erst verabschiedet worden. Und ja, das kann dann im Umkehrschluss nur bedeuten, der Beitragssatz wird zwangsläufig steigen.
Vielen Dank. Da sind wir schon mitten in dem Reformbedarf, den es auf jeden Fall gibt. Also weil ich finde, das ganze System einfach mittlerweile ad absurdum geführt ist. Also es ist eingeführt worden ja vor über 120 Jahren. Weißt du genau, wann es eingeführt wurde? Das war Bismarck noch, oder?
Genau, das war unter Bismarck 1884 war, glaube ich, die Rentenversicherung.
So, ja, unter ganz anderen Bedingungen. Also da sind die Menschen einfach gar nicht so alt geworden. Das heißt, wenn es überhaupt Rentenzahlungen gab, dann nicht so lange. Es gab größere Teile es gab eine größere Bevölkerung. Also demografische Pyramide hieß es damals noch. Heute spricht man ja eher vom Dönerspieß. Oder gibt es schon wieder was Neues?
Ja, Birne wird auch gerne benutzt. Oder ja, Dönerspieß habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Ja. Mhm.
Ach, echt? Ja. Das hatte ich im Studium, da hieß es immer der demografische Dönerspieß.
Ich hatte das auch schon gehört.
Genau, das wird halt mittlerweile ad absurdum geführt. Wir sind bei einem Beitragssatz von 18,6%, also den sich ja Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen. Das heißt schon 20% des Gehalts circa gehen für die Rente drauf. Aber das reicht ja nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut, in 2025 hat der Staat noch zusätzliche 133 Milliarden Euro in die Rentenversicherung gesteckt für reguläre Rentenzahlungen und die Grundsicherung. Das heißt, schon heute kommen wir mit 18,6% Beitragssatz nicht mehr hin und der Staat pumpt Milliarden weiter rein. Welche Möglichkeiten, das System zu reformieren, siehst du?
Ja, also ich hatte die Stellschrauben ja schon angesprochen, die sozusagen dann zwangsläufig, wenn nichts passiert, ja, sich in eine Richtung bewegen werden, Beitragssatz und Sicherungsniveau. Und ja, der dritte Weg ist, sich eben anzuschauen, das Rentenalter. Und wir hatten gerade darüber gesprochen, dass das System unglaublich alt ist und auch diese Regelaltersgrenze von 65 Jahren, die wir lange, lange hatten, bis dann eben in den 2000er Jahren die erste Anhebung der Regelaltersgrenze dann entschieden wurde, die dann seit 2012 so schrittweise die Regelaltersgrenze hochsetzen wird bis 2031 und dann eben bei 67 Jahren stehen bleibt. Und ja, das ist auch so eine Reformoption, die immer sehr starke Abwehrreflexe auslöst. Aber tatsächlich muss man schauen, wenn ja man in einer Gesellschaft lebt, die immer, immer älter wird, dass es eben auch darum gehen muss, diese Regelaltersgrenze mit der steigenden Lebenserwartung Stück für Stück auch weiter hinauszuschieben. Und neben dem, dass wir die Regelaltersgrenze anheben müssten, am besten eben direkt gekoppelt an die steigende Lebenserwartung, so dass man auch nicht immer wieder diesen ganzen politischen Prozess braucht, um hier was zu verändern, ist eben auch die große Frage oder Herausforderung, dass es gelingt, eben dann auch Menschen wirklich tatsächlich auch länger im Erwerbsleben zu halten. Und hier haben wir eben natürlich zwei Möglichkeiten des vorzeitigen Rentenbezugs eben auch in den letzten Jahren geschaffen mit der Rente, ja, der sogenannten Rente mit 63, also der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren, die eben dazu führt, dass die Regelaltersgrenze tatsächlich von nur einem kleinen Teil der Bevölkerung nicht erreicht wird und dass eben ein wesentlicher Teil auch schon vorher geht oder eben sich entscheidet, mit Abschlägen in Rente zu gehen, wenn eben die 45 Jahre noch nicht erreicht sind. Und da, ja, ist, glaube ich, im Moment immer noch sozusagen der Preis, auch diese Abschläge, die man zahlt, vielleicht noch nicht richtig justiert, um da die Waage zu halten zwischen dem, wie viel früher geht man und wie lange bezieht man dann am Ende auch aus diesem System, Leistung. Ja, und jetzt, weil auch der Bundeszuschuss schon genannt wurde, der ja explizit versicherungsfremde Leistungen genutzt wird, also für Leistungen, die eben nicht in der Versicherungslogik direkt angelegt sind, sondern zum Beispiel Kindererziehungszeiten oder andere Zeiten, in denen ich aus Gründen wie sind auch DDR-Ersatzzeiten und so weiter, nicht einzahlen konnte, die sozusagen dann durch diese Bundeszuschüsse gedeckt werden. Und häufig ist das natürlich so, wirkt als so eine Lösung, dann können wir das einfach irgendwie durch Steuergelder aufpumpen. Aber da habe ich natürlich immer das, alles, was ich sozusagen aus diesen Geldern finanziere für die Rente, fehlt an anderer Stelle wieder. Und da, genau, finde ich, muss man wirklich drüber nachdenken, sind diese Steuergelder nicht an anderer Stelle besser aufgehoben und sollten die nicht eher in Investitionen, in Bildung fließen als in diese versicherungsfremden Leistungen. Und ja, da kann wahrscheinlich auch noch mal stärker drauf geschaut werden, welche Leistungen wollen wir da wirklich bestehen lassen.
Ja, auch einfach, ich finde, es verschleiert halt einfach, dass wir als Steuerzahler oder als Arbeitnehmer, die Steuern und Rentenversicherungsbeiträge zahlen, noch einen viel höheren Satz zahlen als diese 18,6%. Sondern für Rente wird einfach noch viel, viel mehr Geld benötigt.
Ja, genau, das wird darüber dadurch nicht sichtbar sozusagen, wie viel dann am Ende neben dem noch in das System reinfließt.
Ja, zumal ich glaube, gerade unsere Generation ja doch immer noch, oder viele Menschen versuchen privat noch zusätzlich was für ihre Rente zu machen, weil man ja nicht absehen kann, was passiert in Zukunft. Ich meine, das kann man ja nicht bis in Absurdum treiben, diese drei Stellschrauben des Alters, des Einzahlens und eben des Auszahlens des Geldes. Irgendwann ist doch sicherlich das Ende der Fahnenstange erreicht, die Gesellschaft mitträgt, oder?
Also im Besonderen, weil man ja auch schauen muss, dass wir nicht nur in die gesetzliche Rente einzahlen über unsere Beiträge, sondern es ja auch eine Krankenversicherung gibt, eine Pflegeversicherung und sich diese Beiträge ja auch alle aufsummieren und auch diese Systeme ja vom demografischen Wandel stark betroffen sind. Und also das alles zusammen muss man betrachten und dann eben schauen, ja, ich kann das nicht immer weiter hoch skalieren. Irgendwann ist sozusagen nichts mehr da, was ich noch verteilen kann.
Ja, das wollte ich damit sagen.
Du hast gesagt, eine Kopplung des Rentenalters ans Lebensalter. Welche Datenbasis könnte man dafür heranziehen?
Also da legt man auf die Lebenserwartung die verbleibende. Das wird dann über das Statistische Bundesamt ausgewiesen. Dänemark macht das zum Beispiel schon. Also die haben ihr Renteneintrittsalter schon gekoppelt an die Lebenserwartung. Und wie man das dann genau gestaltet, also in welchem Rhythmus dann geschaut wird, ne, wie viel ist es gestiegen und wie man das dann auch in welchem Verhältnis. Meistens wird so ein, oder der Sachverständigenrat hat den Vorschlag gemacht, im Verhältnis 1:2, also steigt die Lebenserwartung um 3 Monate, verbleibe ich sozusagen 2 Monate länger im Erwerbsleben und beziehe 1 Monat länger dann meine Rente. Genau, aber Datenbasis wäre dann, was das Statistische Bundesamt ausgibt, über wie sich die Lebenserwartung entwickelt.
Klingt gut.
Okay, weil es gibt ja viele Versicherungslösungen, die mit, du hattest vorhin Riester schon angesprochen, mit Sterbetafeln rechnen. Das sind ja teilweise abstruse Zahlen, wovon die Versicherungen da ausgehen, wie alt man denn so wird, wenn man in einem bestimmten Geburtsjahr geboren ist. So, das heißt, man nimmt da Daten der Vergangenheit, ja, was sich ja aber dann ja quasi jährlich verändert.
Genau, man würde dann eben gucken, wie steigt die Lebenserwartung tatsächlich und würde das dann anpassen.
Ja, finde ich einen gangbaren Weg. Das heißt, man weiß zwar noch nicht, wenn man in 30 Jahren in Rente geht.
Ja, das stimmt.
Oder wenn man denkt, in 30 Jahren in Rente zu gehen, wann man dann wirklich in Rente geht. Aber ja, wir sehen ja in allen Bereichen des Lebens, dass sich ja auch das Leben verändert. Also ich höre immer wieder, 40 ist das neue 30 und 50 ist das neue 40. Und so, das heißt, wir sind ja auch durchaus fitter und mit 67 wirklich nicht am Ende unseres Lebens angekommen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass eben dieses Gesellschaft verändert sich, also ne, wie sind die Strukturen und so weiter, und dann muss so ein System eben, auch so behäbig es sein mag, weil es eben historisch gewachsen ist und so weiter, aber muss sich eben auch mit bewegen. Und da ist eben die Frage, wie können wir das am besten so sich bewegen lassen und sich verändern lassen, dass es möglichst verträglich und gangbar dann auch für alle Menschen ist.
Ja, und damit eben für alle, nicht nur für die, wie du schon sagst, die heute alt sind, die direkt betroffen sind, sondern auch für die Jungen, die im Zweifel von gestiegenen Beitragssätzen die größte Last zu tragen haben. Ihr habt dazu eine Untersuchung gemacht. Also ihr habt euch Reformoptionen angeguckt und geschaut, welche Möglichkeit, also höherer Beitragssatz oder geringeres Sicherheitsniveau oder ein späterer Renteneintritt, gibt es eine Reform, die eine Mehrheit in der Bevölkerung hätte? Und ihr habt herausgefunden, dass keine quasi eine Mehrheit findet. Woher würdest du sagen, kommt diese Reformaversion? Obwohl wir ja alle wissen, dass der Druck auf das System groß ist, also in unterschiedlicher Stückung. Aber ich glaube, dass keiner heute mehr sagt, das Rentensystem ist super, das hält noch die nächsten 100 Jahre.
Ja, also das ist ja wahrscheinlich so eine ganz individuelle psychologische Sache, dass natürlich all diese Reformoptionen mit Abstrichen verbunden sind. Also entweder ich kriege später eine geringere Rente oder ich muss mehr einzahlen oder ich muss länger arbeiten. Und da ist so dieser Status Quo-Bias, nennen wir das dann, eben sehr, sehr, sehr stark, dass man an dem festhält, was man im Moment hat und nicht bereit ist, was abzugeben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der große unterschwellige Konflikt, dass zu einem kollektiven Gedanken versteht man das Problem und möchte auch eine Lösung. Aber individuell zu sagen, ich bin dann auch bereit, das und das dazu zu geben, dass man da eine Lösung findet, das ist total schwer. Und ich glaube, dann aus dem heraus, dass man eben sieht, naja, es hat ja auch die ganze Zeit so funktioniert in der Vergangenheit, dann ja, da Abstriche zu machen, das ist schwer, aber das ist also, ja, ich glaube, das ist ganz viel Psychologie, die dahinter steht, weswegen da so große Abwehrreflexe auch da sind und ja, das eben ganz stark natürlich irgendwie uns alle betrifft, oder wir wünschen uns zumindest alle, dass wir alt werden und diesen Ruhestand erleben und ja, dass man da irgendwie wenig bereit ist, dann Abstriche zu machen.
Was persönlich wäre denn dein Favorit unter den Reformversionen?
Ja, mein Favorit. Also ich finde tatsächlich den Weg zu sagen, wir entscheiden uns dafür zu sagen, wir leben länger. Das heißt, wir können auch ein bisschen länger arbeiten. Wir haben immer noch richtig lange Zeit im Ruhestand. Also wenn wir jetzt ja auf die Zahlen gucken, 20 Jahre irgendwie in Rente, das ist einfach noch eine lange Zeit und wir leben ja auch länger gesünder. Also ich denke, wir haben dann auch noch eine Zeit, die wir in Gesundheit auch in Rente verbringen können. Und ich glaube, diesen Schritt müssen wir uns trauen zu gehen und müssen irgendwie auch gesellschaftlich gucken, wie wir den voranbringen können. Weil alles andere, wenn man das durchdenkt, eben lasse ich das Sicherungsniveau immer weiter absinken, führt das eventuell zwangsläufig dazu, dass Menschen dann irgendwann dazu gezwungen sind zu merken, es reicht im Alter nicht und dann lieber mit mehr Planungssicherheit reinzugehen und zu sagen, ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eben in Maßen länger arbeiten werden, anstatt das laufen zu lassen und dann mehr oder weniger ungeplant in so einer Situation reinzugehen. Und ja, was so das Laufenlassen der Beitragssätze, es bedingt sich natürlich, wenn ich hohe Beitragssätze habe, kann ich am Ende, also auch ich habe nur das zu verteilen, was ich sozusagen erwirtschafte. Und wenn hier höhere Beitragssätze im Spiel sind, dann führt das dazu, dass ich irgendwann auch nicht mehr so viele Menschen einstellen kann. Und dann haben wir wie so eine Spirale, die läuft, dann sind weniger Menschen in Arbeit. Das heißt, dann haben wir wieder weniger Einnahmen in der Rentenversicherung. Deswegen ist dieser Weg, wo dann irgendwie alle auch ein bisschen mit reinkommen, das Rentenalter zu erhöhen, der Weg, den ich tatsächlich wichtigsten finde, zu verfolgen.
Ich beobachte ja, in meinem persönlichen Umfeld, das ist natürlich eine Beobachtung, das ist jetzt nicht valide, aber schon, dass Selbstständige sich oft dazu entscheiden, einfach zu verlängern.
Da natürlich auch eine ganz andere Haltung zu haben.
Ich kenne Leute, die mit 75 noch arbeiten und damit auch völlig fein sind, weil sie immer Spaß daran hatten. Also es ist natürlich bestimmt nicht in jedem Job so einfach, aber in manchen Jobs
Früher hat man gesagt, soziale Normen schaffen, dass man sich da so ganz, ganz stark dran orientiert. Und ich glaube, das gilt es auch aufzubrechen. Und ja, wir haben auch jetzt in der Vergangenheit viel über die Aktivrente und so weiter gesprochen. Und da merkt man eigentlich auch, es gibt schon Leute, die das auch gerne machen, weiterzuarbeiten und die auch sagen, es geht gar nicht primär um das Finanzielle, sondern auch darum, dass ich das tatsächlich auch ganz gerne tue und es mir auch was zurückgibt, im Erwerbsleben zu stehen, ich weiter eingebunden bin, ich irgendwie Sinn habe. Und natürlich muss man da immer gucken, dass Jobs auch unterschiedlich sind. Aber ich glaube, das ist sowas, es ist tatsächlich, bringt man ja einen Beitrag in die Gesellschaft ein. Und ich weiß, also ich fände sozusagen das auch so ein bisschen voranzustellen, wenn man über längeres Arbeiten spricht, wichtig.
Mhm. Ja, da fiel mir auch ein, dass ihr dazu ja auch jetzt in letzter Zeit geforscht habt. Also wie viele Menschen nutzen eigentlich die Aktivrente oder wie viele Menschen arbeiten eigentlich noch sozialversicherungspflichtig weiter über das Rentenalter hinaus und was verdienen die so im Schnitt? Und wir ja zum einen auch lernen, dass es immer mehr Menschen gibt, die weiterarbeiten müssen, weil sie eben wissen, dass die Rente nicht reicht. Also gerade das Rentenniveau von Frauen liegt halt deutlich unter dem von Männern. Ich glaube, für 2024 waren die Zahlen ungefähr 930 Euro durchschnittlich für eine Frau und ungefähr 1400 Euro für Männer. Das kommt dann ja noch hinzu. Und dann, wie du sagst, dass immer mehr Menschen gerne länger arbeiten möchten. Ich fände es ganz schön, wenn es eine Unterscheidung gäbe zwischen den Jobs. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit 70 nicht mehr auf einem Dach steht oder hier in der Nähe wurde gerade gemauert, also dann da irgendwelche Steine hochwirft und das, was die da so rumgeschleppt haben. Dass aber so ein Bürojob, wie wir den machen, mit 70, 75 auf jeden Fall gut machbar ist. Also da so eine handwerkliche Unterscheidung fände ich ganz schön, dass man da die Wertigkeit des Handwerks nochmal vielleicht mit berücksichtigt, weil ich finde, die findet in unserer Gesellschaft zu wenig statt.
Ich glaube, da ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man auch sieht, was man früher so hatte, ich lerne meinen Ausbildungsberuf und dann mache ich den, bis ich in Rente gehe, dass wir das ja auch ganz viel sehen, dass das ja nicht mehr so stringent ist und dass auch ein Dachdecker oder so nicht zwangsläufig bis irgendwie zur Regelaltersgrenze dann irgendwie als Dachdecker aufs Dach steigt oder so, sondern auch da eine dynamische Wege irgendwie sind. Ich glaube, das ist auch was dem Zeit im Erwerbsleben wird länger und es wird sich so viel stärker auch dynamisch verändern, unsere Arbeitswelt. Ich glaube, dass da auch ganz wichtig ist, dass man da dran bleibt zu gucken, welche Wege kann man vielleicht auch aufzeigen und auch schon frühzeitig, also gerade bei so super körperlich anspruchsvollen Jobs, wo Menschen vielleicht auch noch nicht mehr, also wo schon 65 richtig alt ist, wenn man das noch macht. Also das, glaube ich, ist auch wichtig, so zu schauen, ne? Wie kann man Wege aufzeigen und da was aufmachen, dass die Tätigkeit sich nochmal so verändert, dass man die auf jeden Fall auch noch eine Weile ausüben kann.
Ich finde das sehr spannend, dass in eurer Studie herauskam, dass ausgerechnet die über 50-Jährigen, also die von Einschnitten oft weniger betroffen wären, die sind, die am wenigsten reformbereit sind. Während die Jüngeren, die wissen quasi, was auf sie zukommt und noch einfach viel längere Zeit haben, alle Optionen deutlich weniger ablehnen. Das hat man ja jetzt wieder so ein bisschen gesehen, die politische Macht der älteren Generation ist auf jeden Fall sehr hoch. Dann auch oft zu Lasten der Jüngeren, die halt einfach noch viel mehr Leben und viel weniger Rente vor sich haben oder viel mehr Leben bis zur Rente. Habt ihr eine Idee oder hast du eine Idee, wie man die älteren Semester für diesen Reformbedarf sensibilisieren kann, so damit notwendige Veränderungen nicht dort an Widerstand scheitern?
Wir fanden genau diesen Aspekt auch total spannend und können auch nicht sozusagen endgültig beantworten, was das jetzt sozusagen, was dahinter steckt. Also es ist jetzt irgendwie, dass man so sagt, okay, man zeigt sich solidarisch mit den Jüngeren, man möchte, dass die auch nicht so lange irgendwie dann noch schuften müssen, also so in die Richtung. Oder ist es eher so, wir wissen nicht genau, was dahinter steckt und deswegen ist es auch schwer sozusagen, so kommen wir daran und so können wir die mitnehmen. Aber wichtig finde ich eben darauf hinzuweisen, dass bei den Jüngeren die Aversion viel niedriger ist und dass man auch in anderen Studien zum Beispiel sieht, in denen nachgefragt wird, was ist der bevorzugte Mix, was jetzt Vorsorge angeht, sieht man auch, dass Jüngere viel stärker sozusagen eine Mischung aus privat, betrieblich und dann eben erster gesetzlicher Säule sich wünschen im Vergleich zu den älteren Generationen. Also dass man da wirklich sagen muss, ja, da ist eine höhere Bereitschaft zu verändern. Und auf die sollten wir eingehen, weil das ja auch genau die Personen sind, die das mittragen müssen. Also ja, sozusagen. Als Appell, das einfach einmal rauszustellen und zu zeigen, dass es tatsächlich die Präferenz und dann vielleicht als zweites eben, dass es nicht, also weil das ist häufig so auch Reaktionen, die wir jetzt direkt irgendwie auf dann Studien wie diese da bekommen, ist auch, dass häufig das so als Kritik am eigenen Lebensentwurf verstanden wird. Also ich habe meine Entscheidung getroffen, mit 65 oder gut 65 in Rente zu gehen und wenn jetzt andere Menschen länger arbeiten, dass das wie so eine implizite Kritik an der eigenen Entscheidung empfunden wird. Und das ist es ja nicht. Also das vielleicht auch aufzulösen, wäre auch noch ja wichtig, denke ich, wenn man versucht, alle dann mitzunehmen und in so eine Richtung gemeinsam zu gehen.
Habt ihr euch mal so Rentenmodelle wie in den skandinavischen Ländern oder auch Holland, die Schweiz hat so ein ähnliches Modell angeschaut, also wo es ja eher darum geht, gar nicht mehr die Rentenhöhe davon abhängig zu machen, was ich heute verdiene, sondern zu sagen, alle zahlen entsprechend ihres Gehalts ein, im Prinzip wie heute. Wer viel verdient, zahlt auch viel ein. Aber am Ende bekommen alle die gleiche Rente und wer darüber hinaus was machen möchte, muss halt privat oder betrieblich vorsorgen. Weißt du, ob es dazu Untersuchungen in Deutschland gibt, wie so eine Reform gesehen werden würde?
Also ich jetzt ganz explizit so, dass man sagt, so, na, das ist das Schweizer Modell, wie gut finden Sie das? Kenne ich jetzt keine Studien zu. Aber das, was ich eben schon angesprochen hatte, ist eben, die lassen die Befragten ihren eigenen bevorzugten Mix sozusagen wählen. Und da sind die Jüngeren eben, sagen dann, ich will eigentlich nur noch, dass die gesetzliche Rente so zu 40% mein Einkommenalter ausmacht. Und der Rest soll eben über betrieblich und privat abgedeckt werden. Und die älteren Semester soll mehr als die Hälfte mindestens abdecken über die erste Säule. Und das ja zeigt schon eine ganz starke Tendenz, dass sei es aus dem Wissen heraus, es wird weniger da sein und deswegen brauche ich die private und die betriebliche Altersvorsorge. Oder eben auch aus vielleicht, ich verstehe irgendwie, dass es auch bei der Altersvorsorge gut ist, einen Mix zu haben und Risiken zu streuen auf unterschiedliche Systeme, einmal irgendwie Umlage und einmal Kapitaldeckung. Aber da sieht man auf jeden Fall ein ganz starkes generationales Bild, was sich eben unterscheidet.
Ja, so aus der anekdotischen Evidenz wäre das auch mein Gefühl, dass die Jüngeren durchaus bereit sind und einfach wissen, dass nicht mehr so viel Geld aus der gesetzlichen kommen wird und man da einfach privat welche Art vorsorgen muss, ob über die betriebliche oder wirklich rein privat. Die Erwartungen an die gesetzliche Rente sinken deutlich, finde ich. Auch an die Sicherheit des Systems.
Ja, das finde ich auch. Das ist auch meine Wahrnehmung. Ich kenne eigentlich kaum noch jemanden, selbst Menschen, die wirklich kämpfen in ihrem Alltag mit zwei Kindern alleinerziehend, die nicht sagen, da muss noch irgendwie was dazu. Also ich meine, man sieht ja auch auf seinen Rentenbescheiden, was am Ende rauskommt. Das reicht gerade in der Großstadt hinten und vorne nicht.
Man sieht dann ja auf der anderen Seite auch, also das kann man immer noch kontrovers diskutieren, aber dass ja besonders in der sehr, sehr jungen Bevölkerung, also bei den unter 30-Jährigen, auch die Beteiligung an Sparplänen und so weiter sehr stark zugenommen hat. Also dass man da vielleicht auch sowas sieht, wie ich versuche eben jenseits von klassischen betrieblicher privater Altersvorsorge mir was aufzubauen. Da ist immer noch die Frage, für was wird es am Ende verwendet, wissen wir nicht genau. Aber dass da irgendwie ein Shift gerade passiert, das ist auf jeden Fall ja zu beobachten.
Ja, die haben das viel früher verstanden, habe ich das Gefühl, dass man selbst was tun muss und dass es ein essentieller Teil sein wird, zu sparen. Ob wirklich fürs Alter oder einfach für später, bevor ich in Rente gehe, aber dass zumindest Sparen sehr, sehr wichtig ist. Ja, halte ich für eine sehr positive Entwicklung. Also ich weiß, als ich vor 12 Jahren angefangen habe, da musste ich auch immer noch erklären, warum jetzt eine Anlage in Aktienfonds nicht total risikoreich ist. Und es kam immer die Frage, was ist, wenn das Geld weg ist? Und so, diese Diskussion habe ich heute nicht mehr. Also die Menschen haben verstanden, dass Aktien zumindest ein guter Hebel sind, um eine Rendite zu erwirtschaften, gerade wenn ich so einen langen Zeitraum habe, so einen langen Anlagehorizont. Anja hatte das Thema Frauen schon aufgemacht. Und ich hatte auch schon gesagt, so das Rentenniveau bei Frauen und Männern ist nochmal sehr, sehr unterschiedlich. Wie wir wissen, sind die Gründe dafür unter anderem für das Gender Pension Gap die häufigere Teilzeitarbeit, so aufgrund von zusätzlich zu leistender Care-Arbeit, immer noch das Gender Pay Gap, also Frauen, die für gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden. Es gibt Studien, dass Branchen schlechter bezahlt werden, wenn Frauen dort arbeiten. Also wenn immer mehr Frauen in die Jobs gehen, dann sinkt das Lohnniveau. Zudem haben Frauen natürlich häufiger Erwerbsunterbrechungen durch Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen und arbeiten entsprechend öfter in Teilzeit. Jetzt gibt es immer wieder Versuche, Frauen länger im Beruf zu halten. Gerade ganz aktuell das Thema Lifestyle-Teilzeit. Lassen wir das mal so stehen. Ich finde, das verkennt jedoch vielfach die Lebensrealität von Familien. Welche Hebel siehst du, um diese Lücke zwischen Männern und Frauen zu schließen oder aber auch um die strukturellen Benachteiligungen von Frauen im System auszugleichen?
Also nochmal jetzt ein Blick auf das System, und da haben wir eben in der gesetzlichen Rente ja das sogenannte Äquivalenzprinzip angelegt, was bedeutet mehr oder weniger das, was ich einzahle, übersetzt sich dann am Ende in das, was ich auch an Ansprüchen an die Rente habe. Und dann habe ich über sowas wie Anerkennungszeiten für Kindererziehung eine minimale Anrechnung solcher Zeiten irgendwie, wo ich andere Dinge gemacht habe und nicht in die Sozialversicherung eingezahlt habe, weil ich erwerbstätig war. Ja, das führt dann dazu, dass Frauen arbeiten mehr Teilzeit, haben längere Unterbrechungen ihrer Lebensläufe. Am Ende dann besonders bei der gesetzlichen, man diese Unterschiede dann sieht, also den sogenannten Gender Pension Gap, der ja dann so der Spiegel von diesen Erwerbsentscheidungen am Ende auf das, was ich in der Rente beziehe, ja darstellt. Und ich glaube, das ist irgendwie auch schon so die erste Antwort darauf, was kann man da tun? Also ich finde schon weiterhin total wichtig, die Bedingungen zu schaffen, dass Frauen eben, so sie es wollen, möglichst durchgängig und kontinuierlich auch am Arbeitsmarkt teilhaben können. Also ich glaube, ich muss das nicht groß erwähnen, aber dass wir immer noch auch bei der Abdeckung mit Kita-Plätzen und später auch umgekehrt dann bei Pflege und so weiter, dann ja diese Defizite haben, die dazu führen, dass Frauen dann auch nicht in dem Umfang arbeiten, in dem sie das vielleicht wollen. Und dann dieses Klassische passiert, dann hat man sich einmal darauf eingerichtet und ist in der Teilzeit und bleibt da irgendwie und steckt in dieser Teilzeit irgendwie fest, bis dann die Eltern oder Schwiegereltern oder so dann in die Pflegesituation kommen und dann ist man sozusagen in der nächsten Care-Arbeit gefangen. Also ich glaube, das ist sowas. Und das eine, dass wir da immer noch mehr Struktur und Ausbau bauen, brauchen von Treuung. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass so dieses, also wir sind da einen großen Schritt vorangekommen, aber ich glaube auch immer noch dieses Aushandeln innerhalb von Paaren, wie teilt man Dinge auf und wie gleicht man vielleicht auch Dinge aus, wenn sich jemand entscheidet, irgendwie länger für Kinder zu Hause zu bleiben? Was bedeutet das dann für die Altersvorsorge beider Partner in einer elterlichen Gemeinschaft, so mit dem, dass ich keine Garantie dafür habe, dass diese Gemeinschaft bis zu meiner Rente und bis zu meinem Lebensende irgendwie hält. Also das sind Dinge, und da ist dann gleichzeitig dieses auch das System und wie das System gestaltet ist, beeinflusst, wie Menschen entscheiden. Also so Eltern, die Einführung von Elterngeld und Elternzeit hat ja auch gezeigt, dass das dann ganz stark irgendwie mit beeinflusst hat, wie Paare diese Entscheidung getroffen haben, wer nimmt 2 Monate, und genau so hat man dann die Zeit aufgeteilt. Und da wurde ja jetzt auch versucht, gegenzusteuern durch Anpassungen. Aber ich glaube, da hat das System eigentlich auch nochmal Kraft, was zu verändern in einer stärker gleichberechtigten Aufteilung von Aufgaben. Und ja, ich finde da auch dieses, ne, als Frauen, wir haben den höheren Anteil an Frauen, die Abitur machen, die ein Studium abschließen, und dann schaffen wir das nicht, das irgendwie so auch im Arbeitsmarkt die Spur zu bringen und umzusetzen. Und ja, das wäre echt ein Schritt, da schon zu beginnen, um dann nicht am Ende zu sagen, wir müssen das irgendwie korrigieren, weil ich finde, dann in der Rente ist es eigentlich schon zu spät.
Ja, definitiv.
Ja, auf jeden Fall.
So, also es sind die Parameter, die Bedingungen davor. Ich hatte irgendwann mal im Gespräch mit einem Kollegen die Idee, dass in der Ehe einfach alle Rentenpunkte, die erwirtschaftet werden, durch zwei geteilt werden. Also dann erwirtschaftet der Mann mehr und die Frau weniger, aber am Ende erhält nicht der Mann mehr Rente und die Frau weniger, sondern quasi beide erhalten gleich viel. Trifft natürlich nur auf Paare zu, die verheiratet sind. Und dann sind wir wieder, wie ist es bei Alleinerziehenden? Da geht es dann vielleicht noch zur Scheidung, aber danach tragen die ja quasi einen deutlich größeren Anteil. Aber ja, ich sehe da auch noch keinen wirklichen großen Hebel für strukturelle Veränderungen. Da sind, glaube ich, einfach viele kleine Hebel, die da betätigt werden müssen.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz langer Prozess. Und ja, wie gesagt, man sieht so, langsam tut sich auch was. Und ja, ich glaube, das ist dann so dieses, wie viel Geduld hat man, das langsam mitzugehen. So.
Ja. Mein Ziel ist, dass zumindest meine Töchter das mal besser haben.
Ja, ich auch.
Das wäre mein
Aber
Wunsch.
Aber das ist privat ja auch im Moment. Ne? Wir haben ja schon öfter mal über Zinseszinseffekte geredet und sowas. Da kann man ja als Eltern schon gegensteuern, aber natürlich privat. Ich wünschte mir auch, dass... Du hast jetzt aufs gesetzliche Rentensystem angespielt, nehme ich an.
Nee, ehrlich gesagt generell. Also das ganze strukturelle Thema.
Nee, dass deine Töchter es besser haben sollen im gesetzlichen Rentensystem, nicht im privaten, weil du ja...
Das und auch, dass es den Gender Pay Gap in der Form nicht mehr gibt, dass wir nicht Branchen schlechter bezahlen, in denen viele Frauen sind. Oder andersrum, Branchen besser bezahlen, in denen es viele Männer gibt. Also das ganze Thema IT und Programmierung war ja zu Beginn, so nach dem Zweiten Weltkrieg, ein Frauenthema und sehr, sehr schlecht angesehen und sehr, sehr schlecht bezahlt. Bis man mal festgestellt hat, oh, das ist eigentlich ziemlich komplex und doch ziemlich... mit ziemlich viel Wissen verbunden und dann gab es keinen Ausbildungsberuf mehr oder man wurde kurz angelernt, sondern dann wurde es ein Studium und dann gab es immer mehr Männer und dann stiegen die Gehälter. Ja, solche strukturellen Dinge ärgern mich sehr, aber die werden wir leider hier nicht beheben können. Ein Punkt, der mich immer noch wieder umtreibt, ist das Thema Wissenslücke und Vorsorge. Wir haben gesagt, dass viele Menschen immer noch so auf die Sicherheit der gesetzlichen Rente bauen. Und ich finde, viele Menschen, gerade auch Frauen, unterschätzen einfach die steigende Lebenserwartung deutlich. Ich habe gelesen, im Schnitt um rund 5 Jahre. Und gleichzeitig stellen wir aber immer wieder auch in Studien fest, dass insbesondere Jüngere überraschend wenig über das Thema Altersvorsorge wissen. Also sie wissen, sie müssen sparen, aber dass das dann wirklich fürs Alter ist oder welche Besonderheiten dann auch das Alter auch in steuerlicher Hinsicht vielleicht nochmal mit sich bringen kann, wird halt auch einfach nicht vermittelt. Da sind wir wieder. Welche Gefahren siehst du in solchen Wissenslücken?
Ja, also das eine ist so diese Wissenslücken an sich und dass wir da auch immer noch diesen Gender Gap sehen, also dass Frauen und dann sehen wir auch noch dieses jüngere Menschen haben da nochmal stärker, also junge Frauen dann auch weniger informiert sind, immer sozusagen die Gefahr, dass am Ende Vorsorge nicht ausreicht. Also gerade wenn ich meine Lebenserwartung nicht richtig einschätzen kann, dann habe ich am Ende vielleicht nicht ausreichend vorgesorgt für die Zeit, die ich eben dann noch in der Rente im Ruhestand verbringe. Und das erste ist so dieses Wissen und das zweite ist aber dann auch dieses Wissen auch umzusetzen in Handeln. Und da haben wir auch immer noch ja ein großes sozusagen dieses Knowing-Doing-Gap, also selbst wenn ich irgendwie weiß, theoretisch müsste ich jetzt besten bei meiner Altersvorsorge breiter aufstellen. Ja, was mache ich und wie mache ich das? Und diesen Schritt auch tatsächlich zu gehen und ins Tun zu kommen, also da haben wir immer noch so eine große Blockade und auch bei Frauen immer noch weniger Engagement als bei Männern, das wir beobachten. Und da müsste es gelingen, ja, diese... was auch immer dahinter steckt, ob es Angst ist, sich zu verzocken, etwas falsch zu machen oder was auch immer, das zu überwinden, also ja, und ins Tun zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch, also da habe ich auch das Gefühl, alle, die sich stärker mit finanzieller Bildung und dem Thema beschäftigen, das ist immer da der Knackpunkt, wo auch nicht wirklich gute Lösungen oder so machen wir es und dann funktioniert es auch auf dem Tisch liegen.
Ich habe mich gerade gefragt, glaubst du, das ist auch wieder ein strukturelles Problem, dass sich Frauen mit dem Thema weniger beschäftigen? Oder ist es ein wie geht man daran Problem? Also im Sinne von, wie bereite ich das auf? Oder hängt es noch daran, dass wir Frauen vermitteln oder jungen Mädchen vermitteln, dass sie wahrscheinlich nicht so gut sind mit Zahlen und so weiter.
Ja, also ich glaube, dass es auf jeden Fall auch an diesen Männerjungen sprechen, einfach auch mehr über diese Themen. Also ja, dass das doch so ein stereotypes Problem auch mit ist, dass die Sozialisierung von Frauen und Männern immer noch in die Richtung läuft. Ja, ich beschäftige mich dann mit den Zahlen als Mann und als Frau beschäftige ich mich damit, wie kann ich mich um XY kümmern und gucken, dass es allen Menschen hier im Raum gut geht. Also das ist jetzt so total überzeichnet, aber dass das auch immer noch dazu führt, dass dann eben ja Frauenfreundinnen sich weniger über diese Themen unterhalten, als das Jungs und Männer irgendwie in ihren Kreisen tun würden. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch von Claudia Müller zu, über Geld spricht man doch, die sich das sozusagen für Kinder auch irgendwie anguckt und da auch diese Unterschiede nochmal beschreibt. Und ich glaube, als zweites ist auch dieses, ja, das hätte ich vielleicht eben auch schon so ein bisschen skizzieren können, ist dieses wirklich zu sehen, welche Auswirkungen diese Lebensentscheidungen, die ich treffe, zum Teil dann eben auch bis in die lange Frist haben. Also da gibt's auch eine tolle Studie tatsächlich aus den Niederlanden, die geschaut haben, wenn wir tatsächlich Frauen die Information darüber geben, wenn sie sich für Teilzeitberufe entscheiden, für Berufe, wo sie viel aus dem Homeoffice und in Telearbeit arbeiten können, wie übersetzt sich das am Ende dann in eine niedrigere Rente? Dann an diesem Punkt, wo man das sozusagen transparent und sichtbar macht, plötzlich auch viele der Befragten sagen, ja, dann ist mir das doch nicht so viel wert. Also dann möchte ich doch nicht auf so viel Gehalt verzichten, wenn das am Ende sich in so viel geringerer Rente zeigt. Und ich glaube, vielleicht wäre ein Punkt, das stärker transparent zu machen und zu zeigen, dass eben auch dann die Entscheidungen früh schon anders getroffen und gefällt werden.
Mhm. Das finde ich ein guter Punkt. Also zu sagen, was ist die Konsequenz? Heute sagst du, ich reduziere von 40 auf 20 Stunden und habe 1.000 Euro netto weniger. Das ist die eine Seite. Aber was bedeutet das hinten raus quasi in der Rente? Ja, das ist ein guter Punkt. Das nehme ich mal mit für die Beratung. Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt aber noch den Blick nach vorne. Was würdest du sagen, muss sich aus deiner Sicht ändern, damit künftig niemand mehr Angst vor Altersarmut haben muss und insbesondere keine Frauen?
Oh. Ja, also ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel. Also wir hatten ja jetzt irgendwie so den ganzen Ritt gemacht über das System und individuell und auch die Arbeitswelt angeschaut. Und ich glaube, wir brauchen überall Schritte in die richtige Richtung. Also systemisch habe ich das schon angesprochen, dass für mich schon der Weg ist zu sagen, ne, wir leben in einer alternden, immer älter werdenden Gesellschaft und dann müssen wir auch schauen, dass wir diese Zeiten besser ins Verhältnis bringen von Zeiten im Erwerbsleben zu Zeiten im Ruhestand. Genau, dann eben zu gucken in dieser dynamischen Arbeitswelt, in der wir leben, wie kann man diese Welt so gestalten, dass eben Menschen dann auch länger arbeiten können? Wie kann ich diese Personen qualifizieren? Wie kann ich Arbeitsbedingungen so schaffen, dass Jung und Alt auch sowohl als auch ihre Potenziale voll einbringen können und dann eben individuell dieses, wir haben diesen Paradigmenwechsel eingeläutet, schon Anfang der 2000er Jahre mit der Riester-Rente und der Abkehr vom Ein-Säulen-System und das eben zu verankern, dass die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird und dass es private und betriebliche Altersvorsorge braucht und dann aus dieser individuellen Erwerbs- und Lebensentscheidung auch. Wir haben so viel Potenziale, die wir mitbringen, besonders als Frauen. Wir sind super qualifiziert, super ausgebildet und da auch die Potenziale voll einzubringen und dafür zu kämpfen, dass ich dann auch meine Früchte sowohl im Erwerbsleben, aber als auch dann auch in der Rente irgendwie davon ernten kann.
Ja, mehr Selbstvertrauen nehme ich da noch mit, ne? Mehr Vertrauen in sich, in die eigenen Fähigkeiten. Ja, sehr schön gesagt.
Genau, also sowohl Selbstvertrauen als auch dieses, ja, auch für sich einzustehen und da auch die Wege dann sich zu suchen und zu verfolgen, die das, so möglichst dann auch belohnen am Ende.
Das ist ein schöner Ausblick.
Mhm. Und was ja auch immer stimmt, wir haben sehr viele Hörerinnen und da stimmt eben auch immer, dass wir unseren Kindern beibringen dürfen, auf was sie achten dürfen und wo die Reise hingehen wird, wenn sie mal erwachsen sind und hingehen soll. Denn das Selbstbewusstsein, das können wir ja in ihnen auch so ein bisschen wie so einen Samen sehen.
Ja, da fängt es an, über Geld zu sprechen. Also mit Kindern, unabhängig welchen Geschlechts.
Ja, deswegen appelliere ich hier immer ganz gern, wenn es passt mal.
Dann wäre meine letzte Frage, ob es Fragen gibt, die du uns gerne stellen möchtest.
Also Fragen habe ich keine. Ich habe ein großes Dankeschön, dass ihr diesen Raum aufmacht, genau. Und ja, diese Plattform da ist, um über diese Themen zu sprechen.
Ja, danke. Aber uns ist das ja auch wirklich ganz, ganz wichtig. Im Grunde sind wir auch ganz dankbar für diese Plattform.
Die wir uns selbst geschaffen haben, quasi.
Genau.
Vielen lieben Dank. Das war wirklich, wie du schon gesagt hast, einmal ein kompletter Ritt durchs Rentensystem. Aber sehr, sehr spannend. Ich finde, das hat nochmal unterschiedliche Räume und Ebenen auch aufgemacht. Nochmal gezeigt, wie strukturell das Ganze doch angegangen werden muss. Und ich habe für meine Beratung auf jeden Fall was mitgenommen.
Ah, super.
Ja, danke schön. Toll, dass du da warst, Ruth.
Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung auf jeden Fall.
Vielen Dank, liebe Ruth, und mach's gut.
Danke auch. Tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.